Heute Morgen predige ich über 1. Mose Kapitel 8, Vers 18 bis 22. 1. Mose Kapitel 8, Vers 18 bis 22, das Ende der Sintflut-Geschichte. Da ging Noah hinaus mit seinen Söhnen, mit seiner Frau und seinen Schwiegertöchtern, auch alles Wild und alles Vieh, alle Vögel und alles, was auf Erden kriecht, die gingen hinaus aus der Arche Art um Art. Noah aber baute dem Herrn ein Altar. Dann nahm er von allen reinen Tieren und von allen reinen Vögeln und brachte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Duft und sprach bei sich selbst: Ich will hinfort nicht mehr die Erde um der Menschen willen verfluchen. Ist doch das Trachten des menschlichen Herzens böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, was da lebt, wie ich es getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Hier geht es um einen Neubeginn. Ich denke, dass viele von Ihnen schon vor irgendeinem Neubeginn gestanden haben. Vielleicht steht jemand gerade davor. Manchmal vor einem großen Neubeginn. Und die Frage ist, wie fühlt man sich da? So irgendetwas ganz Großes, Neues vor einem steht. Ich denke, da ist so ein Stück Erwartung da, aber auch ein Stück Bangigkeit. Werde ich das schaffen? Werde ich alles bedenken, was wichtig ist? Werde ich auch nicht versagen? Werde ich Rückschläge überwinden können? Und ähnlich ging es wahrscheinlich dem Noah, als er hier von Gott aufgefordert wurde, seinen Fuß wieder auf die Erde zu setzen, die ja absolut leer war, ohne Menschen, ohne Tiere. Das heißt, ein paar Pflanzen wuchsen inzwischen wahrscheinlich wieder. Er war ein Jahr lang mit seinen 7 Angehörigen zusammen in einer Rettungsarche gewesen, zusammen mit vielen Tieren, und sollte jetzt sozusagen Gottes Neubeginn in dieser Welt darstellen mit den Menschen. Ich weiß nicht, wie wir uns diesen Augenblick vorstellen können. Es war eine große Ehrfurcht wahrscheinlich da, ehe er zum ersten Mal wieder den Fuß auf die Erde setzte, die ja irgendwo unten drunter Gericht Gottes darstellte, denn da lagen ja viele tote Tiere und Menschen begraben unter diesen Schlammfluten der Sintflut. Interessant ist, dass der Noah erst aus der Arche ging, als Gott es ihm sagte. Die Arche war schon lange gelandet, er hatte mit seinem Raben und mit seinem Taubentest schon lange rausgekriegt, dass die Erde trocken ist, dass da sogar schon wieder etwas wächst. Und deshalb war es umso interessanter, dass er wartete, bis Gott sagte, gehe aus der Arche. Es wäre auch für uns gut, selbst wenn wir wissen, dass irgendetwas schon in Ordnung, das ist schon eine Möglichkeit für mich, wenn man dann noch wartet, bis Gott einem klar macht, und jetzt solltest du das anfangen. Jetzt solltest du diese neue Aufgabe beginnen oder hinausgehen aus diesem abgeschlossenen Raum, in dem du bisher warst. Er ließ sozusagen den Schlüssel bei Gott. Ja, und dann kamen sie raus. Erst die 8 Menschen und dann die Tierarten. Ich habe mal in dem großen Bockhaus nachgeschlagen, wie viele es überhaupt gibt. Könnte man mal einen kleinen Test machen, wer wüsste, wie viele es sind. Stehen drin, es gibt ungefähr 1 Million lebende Tierarten und etwa 100.000 ausgestorbene. Von dieser 1 Million sind allerdings ungefähr 600.000 Kerb- und Schalentiere, also Käfer und solches kleines Zeug, von denen ja viele auf ganz wenig Raum gehen. Ja, die kamen da jetzt alle heraus, nachdem sozusagen alle ihre Vorgänger den Tod gefunden haben. Und ich denke, die vielen Fossilien, die wir heute finden, sind aus meiner Sicht damals bei der Sintflut entstanden, weil dort mit einem Schlag all die Tiere luftdicht sozusagen verpackt wurden durch Schlamm, der später versteinerte. Die ganze Erdoberfläche besteht zu 75% aus Sedimentgestein, das heißt einem Gestein, das durch Ablagerung von Schlamm und Sand entsteht. Zu 75%. Dann gibt es noch Vulkangestein. Es gibt natürlich Wasser. Ich denke, dass nach dieser Sintflut sich die Erde grundsätzlich geändert hat. Die Meere sind tiefer geworden, die Berge sind höher geworden. Ich las es, ich war noch nie dort, sehe es hier auch nicht, werden auch nicht hinkommen, dass an der Spitze des Mount Everest es Fossilien gibt, die aus dem Meer stammen. Also an der Spitze des höchsten Berges der ganzen Erde es versteinerte Formen gibt von Wassertieren, die ja unmöglich dort oben gelebt haben können. Das heißt, die ganze Gestalt der Erde muss sich verändert haben, das Klima muss sich verändert haben, als der Noah hier neu begann. Er setzt den Fuß auf den Erdboden, zusammen mit seiner Frau, den drei Söhnen und drei Frauen der Söhne. Das heißt, 8 Menschen waren es. In der Bibel ist 8 die Zahl des Neubeginns. Mit 8 Menschen fing Gott neu an, auf der Erde zu wirken. Am 8. Tag ist Jesus auferstanden. Ja, da fängt ja die Woche wieder an. Und so schenkt Gott auch im Leben von Menschen einen Neubeginn durch seine Rettungskraft. Jemand bezeichnete die Sintflut und sagte, das ist so etwas wie ein eiserner Vorhang, der die Schöpfungswelt Gottes abtrennte von all dem, was dahinter kam. Man konnte nie wieder zurück in diesen Zustand, wie er vorher war, sondern jetzt nur noch das erleben, wie es danach war. Das Rettungsmittel damals für Noah und seine Familie war die Arche. An der Stelle können wir ein kleines Wortspiel machen. Ich gucke im Lexikon nach, ob man nicht so das Wortspiel eines Archetyps machen könnte, weil es das in der Psychologie mal gab. Und da fiel mir dieses griechische Wort Arche in den Sinn, in die Augen, stand dort auch, wird zwar anders betont als Arche, wird aber genauso geschrieben. Und das heißt der Neubeginn. Da dachte ich, das ist schön, wenn Gott durch Rettung Neubeginn schenkt. Aber wichtig ist, dass ich mich seinen Rettungsmitteln anvertraue. Und da hat der Spurgeon, manche kennen diesen Namen, ein bekannter englischer Prediger, der allerdings schon tot ist, einmal gesagt, wer alles nicht gerettet wurde mit der Arche. Und das kann man ruhig auch auf heute übertragen, wer auch heute alles nicht durch Jesus gerettet wird. Wer wurde alles nicht gerettet durch die Arche? Die Kritiker wurden nicht gerettet. Die sagten, ach, was du da machst, ist doch altmodisch und überhaupt und was soll's. Du hast doch keine Ahnung von Seefahrt und baust da so einen Kahn von 150 Meter Länge. Die Besserwisser wurden auch nicht gerettet. Die sagten, weißt du, wenn du schon so ein Ding baust, dann würde ich das ein bisschen anders bauen, ein bisschen breiter, ein bisschen höher, ein paar Zwischendecks, mehr Fenster und solche Dinge. Die wurden auch nicht gerettet. Die Spötter gingen auch unter. Und das, was mich am meisten betrübt, wahrscheinlich konnte der Noah diese Arche nicht ganz alleine bauen. Wahrscheinlich hat er zwar monatelang gebraucht, aber der musste auch Harz benutzen und Bäume fällen und dies und jenes. Und es kann ja sein, dass er irgendwo auch Harz gekauft hat oder Bäume fällen ließ von Mitarbeitern und dass die das Holz gehobelt haben und ähnliche Dinge. Und falls es diese Leute gab, Mitarbeiter, die wurden auch nicht gerettet, weil sie nicht in dem Rettungsmittel drin waren. Auch die Bewunderer wurden nicht gerettet. Die sagten nur, wir bewundern deinen Glauben. Solche Leute wie du muss es geben, die so einen festen Glauben haben. Das finde ich großartig. Die wurden auch nicht gerettet. Auch die, die sich später vielleicht an der Arche festgekrallt haben, als das Wasser stieg, oder die vielleicht sogar irgendwo an Bord gestiegen sind von außen, die wurden auch nicht gerettet, denn die sind ja spätestens dann verhungert. Nur gerettet wurden die, die drin saßen. Das heißt, ich muss mich Gottes Rettungsmitteln immer ganz anvertrauen. Irgendwo nur so eine Randberührung reicht nicht. Ja, er ging hinaus aus seinem Rettungsmittel, aus der Arche und hat als erstes einen Altar gebaut. Als erstes hätte er ja erstmal so das Land durchreisen können, mal schauen, was auf ihn zukommt. Nein, als erstes hat er einen Altar gebaut, Brandopfer gebracht und zu Gott gebetet. Das finde ich gut bei einem Neubeginn, als erstes Gott anzubeten. Und Brandopfer war eine besondere Form des Opfers, wo das ganze Opfertier verbrannt wurde. Ein Bild der ganzen Hingabe an Gott. Und es ist schön, wenn jemand einen Neubeginn hat in seinem Leben, dadurch, dass er sein Leben ganz neu Gott hingibt und heute sein Herz Jesus öffnet. Es ist ein guter Start, der vor aller Arbeit steht, vor aller Sorge um die Zukunft. Ja, das ist also die Frage, wie sieht mein Neubeginn aus? Und dann las ich in einem Buch etwas, auf diese Idee wäre ich nie gekommen, aber ich weiß, dass viele Leute leider doch auf diese Idee kommen. Und zwar hat der Noah Gott angebetet, er hat nicht das Rettungsmittel verherrlicht. er hat nicht aus der Arche einen Tempel gemacht und hat gesagt, da müsst ihr jetzt alle reingehen im Laufe der Jahrhunderte, um dort immer wieder diese Rettung zu sehen. Nein, er hat den Retter angebetet und von dieser Arche war nie mehr die Rede. Die hatte keine Bedeutung mehr. Bei Mose war das mal anders gewesen. Er hatte eine kupferne Schlange in der Wüste aufgebaut, um Menschen zu retten, die von Giftschlangen gebissen waren. Und später wurde dieses Rettungsmittel verehrt. Die wurde erst ein paar Jahrhunderte später durch den König Hiskia zerstört. Und bis dahin hatte sie praktisch als Aberglaubensgegenstand den Leuten gedient. Und das ist ja immer so, dass der Aberglaube sichtbare Dinge haben möchte. Irgendetwas, woran er sich festhält als Ersatz für den lebendigen Gott. Und das gibt es leider immer. Es gibt Menschen, die halten fest am Gottesdienst, am evangelischen Gottesdienst. Aber sie haben keine Beziehung zu dem wunderbaren Herrn dieses Gottesdienstes, zu Jesus. Es gibt Leute, die halten fest am Bekenntnis, am protestantischen Erbe. Aber sie kennen nicht das lebendige Wort Gottes in ihrem Leben. Es gibt Menschen, die halten fest an der Tradition, aber sie kennen nicht die Offenbarung Gottes für sich persönlich. Es gibt Menschen, die sind, heute feiern wir so im Rückblick noch Reformation ein bisschen, die halten fest an Luther und dem lutherischen Erbe, aber sie kennen nicht den Erlöser von Martin Luther und den Erlöser jedes Menschen, Jesus. Das fand ich interessant, mit Luther kam ja auch so eine Art Neubeginn, zwar nicht auf einer leeren Erde, die war ziemlich bewohnt damals, ein Neubeginn, wo Menschen neu das Rettungsmittel Gottes entdeckt haben, Jesus, der am Kreuz für uns starb und heute lebt. Aber im Lauf der Jahrzehnte wurde aus dieser Bewegung, die durch ihn entstand, eine lutherische Orthodoxie. Das heißt, man hat die richtigen Lehrsätze weitergegeben, man hat ein Gedankengebäude aufgerichtet, man hat Bücher geschrieben und es festgehalten, die Pfarrer mussten es auswendig lernen. Und das Leben mit Jesus ging dabei verloren. Und dann kam erst viel später der Pietismus und hat dieses ganze Lehrgebäude weggefegt und hat gesagt, das ist ja schön und gut, was ihr da geschrieben habt. Wichtig ist, dass ihr Jesus erlebt. Das zählt, alles andere zählt nicht. Und so sehen wir, dass es immer wieder möglich ist, sich an irgendetwas festzuhalten und nicht an dem wunderbaren Erlöser selbst. Später war es so, dass die Leute den Tempel verehrten, aber nicht den Herrn des Tempels immer verehrten. Und so wäre es wichtig für uns zu fragen, woran bin ich eigentlich glaubensmäßig gebunden? An Jesus oder nur an meine Konfession, nur an einen Gottesdienst, nur an eine Tradition und sei es auch die des Abendgebetes. Jesus ist derjenige, an den ich gebunden sein muss, um heute diese Rettung Gottes zu erfahren. Denn hier in dieser Sintflut wird der tödliche Zorn Gottes über Sünde deutlich. Und deshalb ist das Wort von der Gnade Gottes auf diesem Hintergrund kein harmloses Wort, sondern es zeigt, dass ich gerettet werde vor einem tödlichen Gerichtszorn Gottes. Und das gilt heute noch genauso wie damals. Nur, dass dieser Zorn heute erst im jüngsten Gericht deutlich würde, das heißt in der Ewigkeit. Das heißt, ich sehe ihn noch nicht so, wie man ihn damals sehen konnte. Da konnte man ja sehen, da war nichts mehr von all diesen Menschen. Aber die Rettung ist genauso nötig durch Jesus im Herzen. Damals mussten die Leute in das Rettungsmittel einsteigen. Heute ist es genau umgedreht. Heute steigt sozusagen das Rettungsmittel in mein Leben ein. Nämlich Jesus steigt in mein Herz hinein, wenn ich ihn glaubend darum bitte. Und er wird dort bleiben. Also Altarbau vor der Arbeit. Hingabe vor Sorge um die Zukunft. Und dann sagt Gott, er würde die Erde nicht mehr vernichten, denn das Menschenherz sei böse von Jugend an. Sollen Sie heute mal eine Zeitung schreiben, das Menschenherz ist böse von Jugend an, dann wird es aber Leserbriefe geben und psychologische Ratschläge und Leute, die Ihnen helfen, ein bisschen auf die Sprünge zu kommen und modern zu werden. Die meisten Leute glauben, dass das Menschenherz gut ist. Manche gehen vielleicht noch bis zu Goethe, der sagt, zwei Seelen wohnen in meiner Brust, das heißt eine gute und eine schlechte Seele. Aber zu der Aussage der Bibel, das Menschenherz ist böse von Jugend an, wird ohne, dass jemand Gott kennt, kaum jemand kommen. Entschuldigung, ich hätte die Bitte, wenn ihr euer Gespräch nachher fortsetzt. Ja, das ist die Frage, ob es möglich ist, dieses Menschenbild zu übernehmen ein Menschenherz, das böse ist von Jugend an. Meine Frau las gerade ein Buch über eine Jüdin, die auch Christ war und ist und durch das Konzentrationslager hindurch lief. Und sie sagte, wenn man das so liest, ist kaum möglich, das überhaupt zu begreifen, dass ein Mensch, noch dazu einer aus unserem Volk, überhaupt möglich ist, solche Dinge zu tun, zu erfinden, durchzuführen. So pervers, so abartig. Die meisten Menschen denken, sie seien relativ gut und hätten einige Fehler. Ich lernte einen Zuchthäusler kennen, der 10 Jahre im Zuchthaus saß. Und er sagte, als ich im Zuchthaus saß, dachte ich, ich sei ein guter Mensch. Mit ein paar Fehlern natürlich, sonst wäre ich ja nicht hier. Als er später Christ wurde, sagt er, jetzt hat Gott mir erst mein Herz gezeigt, jetzt sehe ich überhaupt erst die Abgründe, die in mir lauern und dass ich ja eigentlich zu allem fähig bin. Wenn jemand meint, er hätte so ein Herz nicht, kann er einfach Jesus bitten und sagen, Herr, zeige mir mein Herz so, wie du es siehst. Und sie werden staunen, was in ihnen drinsteckt. Manche von uns ist manchmal entsetzt, wenn Gott ihn so einen Blick in sein Herz werfen lässt. Wenn einer zum Beispiel entdeckt im Jähzorn, wozu er fähig ist, wie er plötzlich die letzten Sicherungen durchbrennen lässt und dabei ist, das größte Elend zu verbreiten in seiner Umgebung und für sich. Manchmal lässt Gott uns so einen Blick in unser Herz werfen und zeigt uns, wer wir wirklich sind. Und da kann man erschrecken bis zum Letzten, aber auch dankbar sein über das, was Gott verändert und über seine Treue, dass er nicht sofort richtet. Er sagte ja, er würde nicht gleich richten und das haben viele Leute missverstanden. Die sagen, oh, ich kann doch leben, wie ich will, da passiert doch überhaupt nichts, da kommt kein Blitzstrahl von oben, da passiert gar nichts. Gott hat gesagt, ich werde diese Sünde zunächst nicht bestrafen, sondern ich werde die Erde mit Sonne und Mond, mit Hitze und Kälte, Sommer und Winter weitergehen lassen. Aber ich werde die Sünde strafen, wenn Jesus kommt. Römer 3, Vers 25 steht, unter der Langmut Gottes blieb die Sünde ungestraft. Und alle Strafe hat er dann auf seinen Sohn gelegt. Dieses ganze Gericht über Sünde hat er an Jesus vollzogen. Und deshalb ist es gut, Gott zu loben und Jesus zu loben. Wie ging es weiter mit dem Noah? Der Noah war ein Mann, der seine Verantwortung ernst nahm. Später erfahren wir auch mal, dass er irgendwo mal versagt hat. Als Weinbauer hat er mal zu viel davon getrunken und es gab kleine Familienprobleme. Aber es ging sicher ganz gut weiter. Was kam später? Später entstand aus dieser neuen Menschheit dieser Gewaltherrscher Nimrod, der Assyrien aufbaute, der Babylon aufbaute. Später kam der Turmbau zu Babel und dann musste Gott das Volk zerteilen, damit die Bösartigkeit sich nicht noch mehr zusammenballte. So hat er sie ein bisschen beschränkt in ihren Möglichkeiten. Und dann hat er einen Mann rausgedeutet, den Abraham. Das heißt, jetzt kam die Rettung durch eine Person. Vorher sozusagen durch eine Sache, jetzt durch eine Person. Und diesem Mann wurde gesagt, in dir werden alle Menschen gesegnet, die auf der Erde sind. Mit deinem Namen werden sich Segen wünschen, alle Geschlechter der Erde. Es ist wichtig zu sehen, die Rettung Gottes geschieht nicht mehr in der Bindung an eine Sache, sondern in der Bindung an eine Person. Damals in der Bindung an Abraham, an dieses Volk Gottes. Später an Jesus, der ja aus dieser Person Abrahams hervorging und heute noch lebt. Auch die Christen haben diesen Auftrag, die Erde zu bevölkern. Sie haben diesen Auftrag vor jedem Neubeginn in ihrem Leben. Und jeder Tag ist eigentlich ein Neubeginn, ein Altar Gottes zu haben, wo sie ihm ihr Leben hingeben und sagen, da bin ich bete dich an. Und es wäre schön, wenn wir so in diese Woche gehen, wenn wir sagen, Herr Jesus, hier ist mein Leben. Ich bin gespannt, wie du es gestaltest, wie du es formst und wie du es zum Segen setzt für die Welt, in der ich lebe. Herr Jesus, wir staunen über diese Rettung Gottes bei dem Noah. Wir freuen uns über diese Rettung Gottes in dir für uns persönlich. Wir möchten unser Leben dir anvertrauen und dich bitten, dass du dieses Leben nimmst und gestaltest, dass du es täglich führst und dass wir auch die richtigen Schwerpunkte in unserem Leben haben, dass sich nicht die Arbeit oder die Familie vor dich schiebt, sondern diese Hingabe an deine Liebe zuerst steht.